Ich zitiere aus dem Roman Beschreibung einer Krabbenwanderung von Karosch Taha. Krabben kehren nicht an ihren Geburtsort zurück. Sie wandern weiter und wenn sie sich verirren, dann tanzen sie um andächtige Steine und trauern in die Nacht. Zitat Ende. Die kurdische Familie der 22-jährigen Romanheldin Sanaa stammt aus dem Nordirak. Jetzt leben Mutter, Vater Sanaa und ihre Schwester in einem trostlosen Hochhaus in Deutschland. Die Mutter ist depressiv, der Vater in seinen Träumen gefangen und enttäuscht und die Studentin Sanaa steht zwischen dem eigenen Glück und dem Unglück ihrer Eltern und muss sich entscheiden. Karosch Taha erzählt in ihrem Roman von der Zerrissenheit der jungen Frau, die, wie sie von sich selbst sagt, aus Unglück gezeugt sei. Die Autorin Karosch Taha ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Diese Frage ist zunächst, es ist einfach so eine lästige Pflicht, aber ich muss sie einfach stellen. Sie selbst sind im Nordirak in einer kurdischen Familie geboren, Sie leben im Ruhrgebiet. Wie viel in Ihrem Roman ist denn autobiografisch? Schließlich stellen Sie dem Roman das fast warnend klingende Zitat voran: Diese Geschichte beruht auf tatsächlichen Begebenheiten in meiner Erinnerung.
Ja, das stimmt, aber das ist ein Zitat von der Protagonistin. Das heißt, die Protagonistin wird da zitiert. In ihren Erinnerungen sind die Sachen, die passiert sind, wahr, aber Erinnerungen sind natürlich immer Konstruktionen von der Vergangenheit und zwar persönliche Konstruktionen, deswegen können sie gar nicht wahr sein. Was das Autobiografische angeht, das stimmt, das werde ich sehr oft gefragt. Ich finde die Frage jetzt nicht so lästig, das zeigt einfach nur Interesse an meiner Person. Was ja schmeichelhaft ist, die Rahmenhandlung, also diese Auswanderung aus dem Irak nach Deutschland, das ist natürlich auch meiner Familie widerfahren. Aber die familiären Strukturen bei uns sind anders und deswegen das, was Sanaa passiert, natürlich nicht 1:1 mir passiert so. Ja, aber ich kann mich natürlich viel mehr mit einer kurdischen Protagonistin identifizieren und weiß, was in ihrem Kopf vorgeht.
Und was Sie natürlich genau kennen, das spielt in dem Roman eine große Rolle, sind zum Beispiel Kochrezepte, Backrezepte, das Essen. Das kommt wahrscheinlich auch aus Ihrem Umfeld.
Ja. Ja, da ist auch einiges aus dem Arabischen natürlich entlehnt, weil die kurdische Kultur ist ja geprägt von der arabischen, der türkischen, der iranischen. Und da sind natürlich auch einige Rezepte, die auch gar nicht so der Realität entsprechen, die ich einfach so lecker fand und das einfach so geschrieben habe, genau.
Das könnte man direkt auch nachkochen, das heißt eine Lesung mit Gerichten machen. Ihre Romanheldin Sanaa ist 22 Jahre alt. Über ihren Vater schreiben Sie im Roman, sein sehnlichster Wunsch war, in Europa zu leben. Er hatte sich in die Fremde verliebt, war Europa verfallen und seine Augen strahlten, wenn die Auswanderer von ihr erzählten. Er tut nun alles, um nach Europa zu kommen und damit fängt das Unglück eigentlich an, oder?
Ja, genau. Also mit dem Vater fängt es gewissermaßen an, der vor seiner Mutter, vor dieser sozialen Kontrolle flieht, was man ja auch wieder in der Sanaa-Figur wiederfindet. Also es spielt viel mit Wiederholung, was sich in der Vergangenheit ereignet hat. Das ereignet sich jetzt auch in der Gegenwart, nur eben in einem anderen Kontext. Der Vater wollte sich eben aus den Fängen der Mutter befreien und flieht ständig. Und die Mutter, die setzt seine Brüder auf ihn an, dass der auf jeden Fall im Irak bleibt, damit er sesshaft wird, damit er eine Familie gründet, weil das ja das Ziel ist im Leben eines kurdischen Mannes. Dagegen wehrt er sich und er flieht vor der Mutter eigentlich und landet dann, nach der Erzählung von Sanaa, auf dem Dach der Mutter und diese zufällige Begegnung ist dann dieser Unglücksfall, der dann Sanaa hervorbringt.
Ja, sie fliehen nach Europa. Wie sie fliehen, das wird auch von allen anders erinnert. Das spielt schon die Erinnerung eine große Rolle. Ja, da spielt eine Kugel in der Schulter der Mutter eine Rolle. Wie es dazu kam, ob es Familienhändel waren oder was das waren, das erinnert auch jeder anders. Das ist ja wie bei eigenen Familien. Jeder erzählt sich die Geschichte dann anders. Sie kommen dann aber schließlich nach Europa, nach Deutschland. Freiheit, heißt es ziemlich am Ende des Romans, hat sich der Vater auf den Arm tätowieren lassen. Das heißt, das kurdische Wort für Freiheit.
Er hat sich den Buchstaben A auf den Arm tätowieren lassen. Und je nach Situation ist es was anderes. Also der Vater interpretiert immer diesen Buchstaben um. Einmal ist es die Frau Asia Und einmal ist es der beste Kumpel Ali und einmal ist es eben Azadi, das ist Freiheit. Also je nachdem, in welcher Stimmung der Vater ist, der auch nicht ganz zuverlässig ist in seiner Erzählung, interpretiert er das um.
Das ist aber ganz wichtig, dass es auch Freiheit heißen könnte. Sie sagten das eben oder erzählten, dass er möchte fliehen vor seiner eigenen Mutter aus den eigenen ihn beengenden Verhältnissen in die Freiheit hinein. Für Europa steht es, das große Ziel, das Land der Freiheit, so wie das uns früher mit Amerika wahrscheinlich ging, das Traumland. Und dann versteht er aber, dass diese riesengroße Freiheit, dieser Traum von Freiheit eine Lüge ist. Dass er das versteht, macht ihn rastlos?
Das macht ihn rastlos. Aber das Problem dieser Vaterfigur ist, dass er sich da etwas erträumt hat, was so nicht sein kann. Er hat sich das Ganze anders vorgestellt und natürlich war sein Traum eben alleine zu kommen, als alleinstehender Mann und hier sein Leben aufzubauen. Aber natürlich klappt das nicht und er muss mit Frau und Kind kommen und dementsprechend trotzdem seinen väterlichen Verpflichtungen nachkommen. Und das ist dann das Problem.
Und sehr tragisch ist es dann auch für die Frau, für die Mutter, für Asia. Sie ist zu einer Salzsäule erstarrt, weil sie zurücklaufen wollte. Das Meersalz rieselt von ihren Wangen und die Frauen unten werden denken, es habe geschneit, heißt es in ihrem Roman. Ist die Mutter vielleicht auch diese Krabbe, von der ich zu Anfang gesprochen habe, die nicht in ihren Geburtsort zurückkehren kann und die in die Nacht trauert, wie ich das zu Anfang zitiert habe?
Ja, also im Grunde ist da jede Figur eine Krabbe eben dieses Volkes, weil am Anfang ja von einem Krabbenvolk gesprochen wird und die Mutter, sie ist wie aus dem Meer gestiegen. Sie wird auch als Steinfigur beschrieben, weil sie so unbeweglich ist. Sana stellt sich vor, dass sie einfach zu einer Salzsäule erstarrt ist, wie eben dieses biblische Bild. Im Gegensatz zum Vater ist sie eben erstarrt, wohingegen der Vater ja wirklich rastlos ist und umherirrt.
Also die Mutter steht immer auf dem Balkon, auch in der Nacht und trauert in die Nacht hinein. Der Vater ist immer unterwegs. Ja, man vermutet, dass er vielleicht eine Geliebte hat. Das weiß man aber alles nicht so richtig. Beschreibung einer Krabbenwanderung. Sie haben das gerade so schön gesagt. Jeder in der Familie ist eine andere Krabbe. Diese Krabben tauchen immer wieder auf. Mehrfach ist auch von einer kleinen Krabbe die Rede, die verloren gegangen ist, als das Krabbenvolk ausgewandert ist. Seitdem lebt die kleine Krabbe allein am riesigen Strand und kneift jedem in die Wade, der ihr zu nahe kommt. Ist das Sanaa, die 22-jährige Tochter? Könnte sie das sein?
Das könnte Sana sein, das könnte aber auch die kleine Schwester sein oder eben der Vater. Und Sana identifiziert sich aber insbesondere mit dieser Krabbe, weil sie eben sich verloren fühlt, weil sie sich von den Eltern alleingelassen fühlt und sie die Verantwortung übernehmen muss. Und manchmal ist sie auch schon garstig zu ihrer Schwester oder zu der Tante und zwickt sie dann.
Also alle, die ihr zu nahe kommen, das spielt ja eine große Rolle bei ihrem Geliebten. Sie hat einen sehr lieben, sympathischen Geliebten. Man fragt sich ja, warum wirft sie sich dem nicht in die Arme? Der kommt ihr aber zu nahe, deswegen zwickt sie ihn, weil sie auch Angst davor hat, weil sie um die Verantwortung weiß, die sie für die Mutter und für die Schwester hat. Und sie kann nicht einfach fort mit dem Geliebten in die Welt ziehen. Das geht nicht, das kann sie nicht. Sie muss für ihre Mutter sorgen und für die Schwester.
Ja, und die Vergangenheit ist ja immer noch da im Kopf. Sie kann das nicht einfach ausblenden und mit dem Geliebten oder mit ihrem Freund glücklich werden, weil sie genau weiß, da ist noch etwas im Hinterkopf, das werde ich nicht los.
Sanaas Familie in Deutschland lebt fast wie eingesperrt in einem schrecklichen Hochhaus. Mögen Sie uns aus Ihrem Roman einen kleinen Ausschnitt vorlesen, damit wir uns vorstellen können, wo die kurdische Familie da wohnt?
Sehr gerne. Ich schaue auf das Hochhaus, das mit 368 Augen zurückschaut. Die Anzahl der Augen entspricht nur zu einem Drittel der Wahrheit. Trotzdem halte ich den Blicken stand, ziehe genüsslich an meiner Zigarette und erforsche das Hochhaus wie ein Wimmelbild. Auf den Balkonen hängt regungslos verwaschene Kleidung an den Wäscheständern, weil selbst der Wind das Viertel nicht besucht. Auf wenigen Balkonen stehen Blumentöpfe ohne richtige Blumen, nur mit Löwenzahn, der aus Versehen dort blüht. Neben den Blumentöpfen haben einige Bewohner die Winterreifen aufeinander gestapelt, zum Beispiel Familie Hussein auf der 6. Etage. Ihr 4-jähriger Sohn, dessen Namen ich nicht kenne, der wahrscheinlich auch Hussein heißt, klettert auf die 4 Räder, um über das Geländer gelehnt seine Freunde und Brüder zu rufen. Jedes Mal denke ich, Heute ist es soweit. Heute fliegt der kleine Hussein. Heute landet er am Eingang. Heute zermatscht er vor Kemals und Mahmuds Füßen wie eine weiche Tomate. Aber Hussein Senior und Frau Hussein erwischen den Kleinen jedes Mal rechtzeitig, zerren ihn runter und ohrfeigen ihn, damit er nie wieder auf die Winterreifen klettert. Dass Klein Hussein am nächsten Morgen wieder die Winterreifen besteigt, ist so wahrscheinlich wie der Regen im April.
Also es geht immer so weiter. Es ist wie ein Kreislauf, diese trostlose Atmosphäre, von der Sie erzählen. Irgendwie hat man das Gefühl, da kommt auch keiner raus. Die Alten, die sprechen kaum Deutsch. Die Jungen sind an ihre Eltern gebunden, müssen auch immer übersetzen, um die Kontakte zur Gesellschaft herzustellen. Ein Absprung gelingt da nicht. Das sind zerrissene junge Migranten, von denen Sie erzählen, oder?
Ja. Anders kann man es nicht sagen. Genau, die sind irgendwie gefangen zwischen diesen beiden Kulturen und bekommen aber von keiner wirklich die Hand gereicht. Es gibt keine positiven Vorbilder und deswegen wissen diese jungen Leute eben auch nicht, wohin sie gehen sollen. Und Sana versucht zwischen diesen Welten eben ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist eben steinig, weil sie die Erste aus der Familie ist, die diesen Weg geht. Und es ist ein unbekannter Weg und deswegen auch furchterregend für sie.
Sana kümmert sich um die todtraurige, lebensunfähige Mutter. Und sie sorgt sich auch um ihre kleine Schwester. Eindrucksvoll erzählen Sie davon, wie Sana auch zwischen den Welten taumelt. Da ist die säkulare westliche Welt, sie studiert an der Universität. Und da ist die alte magische Welt der Mythen und Riten aus ihrer alten Heimat. Diese alte magische Welt hat einen großen Einfluss auf Sana, oder?
Das ist halt ihre Erziehung. Sie hat diesen Einfluss von ihrer Tante mitbekommen und es gibt da eine Episode, in der sie beide, also die Tante und Sana, zu der Nachbarin gehen und die Nachbarin erzählt der Tante, Sana würde später als junge Frau mehrere Männer haben, was ja auch zutrifft. Deswegen kehrt ja auch die Angst von Sana zurück und wo sie ihr auch ein Haar, also eine Haarsträhne zusammenbinden, um sie zu bändigen. Diese magische Welt oder dieser Aberglauben hat eben Einfluss auf Sana.
Ja, sie beschreiben das ganz eindrucksvoll. Ganz seltsam, aber es funktioniert dann auch irgendwie, dieser Knoten in einem abgeschnittenen Haarzopf. Eine Veshti? Was sind eine Veshti?
Eine Veshti, das sind im Grunde Verse aus dem Koran. Und es gibt einige Mullahs in der islamischen Welt, die glauben, diese Macht zu nutzen, die Macht des Korans, des heiligen Wortes, um entweder ja, Schicksale zu besiegeln oder Liebesheiraten zu ermöglichen. Und ganz viele Frauen, auch Männer, gehen zu diesen Mullahs, um diese Niveshtis zu machen. Sie glauben ganz fest an die Macht dieser kleinen Briefchen im Grunde.
Wie ist das eigentlich für Sie selbst? Haben Sie noch einen Draht zu diesen alten Mythen und Riten, die das Leben Ihrer Vorfahren ja geprägt haben?
Ich finde sie sehr interessant, aber ich finde sie eher komisch. Also sie haben keinen Einfluss auf mein Leben oder auf meine Denkweise, aber ich finde es interessant und komisch, weil ganz viele Leute noch daran glauben.
Und Sie erwischen sich nicht manchmal so beim bisschen Aberglauben oder so, dass Sie da auch noch denken, oh, da steckt ja doch noch was in mir da.
Bis jetzt ist mir das Gott sei Dank nicht passiert, aber ich glaube, wenn man so in bestimmte Situationen kommt, wenn es gefährlich wird, dann werden, glaube ich, auch Atheisten plötzlich zu Gläubigen.
Ja, wir haben doch alle eine Christophorus-Plakette im Auto oder sowas.
Ich glaube auch, ja.
Also aus dem Christentum kommend. Und sowas wird es ja sicher auch geben.
Das haben auch Muslime, dass sie Koranverse im Auto haben.
Ihr Roman hat auch etwas sehr, sehr Körperliches, also eine sehr grelle Sinnlichkeit. Nicht nur geht es ums Essen, das verbindet, das ist was ganz Wichtiges für die Kultur. Es geht ums Kochen, es geht auch um Sex, es geht um die bergende Kraft großer Brüste der Großmutter. Es geht auch um den Tod. Das alles gehört dazu. Das alles ist für die junge Sana sehr wichtig, oder?
Obwohl sie sehr rational ist, sehr reflektiert ist, und hauptsächlich im Kopf auch viel unterwegs ist oder gerade vielleicht deswegen, weil sie eben nicht in diesen Erinnerungen erstarren möchte, versucht sie natürlich auch das Körperliche wahrzunehmen. Sie möchte auch im Jetzt leben und deswegen hat sie auch zwei Liebhaber und deswegen sehnt sie sich auch so sehr nach der Großmutter, weil die Mutter ihr das nicht geben kann, dieses Körperliche. Die Mutter, die ist ja so fragil und dünn, dass sie ihr nicht wirklich diese Geborgenheit, diese körperliche Geborgenheit einfach geben kann. Deswegen erinnert sie sich ja auch so oft an die Umarmung des Vaters, als sie am Fluss gebadet haben und dass er sie umarmt hat. Also diese Körperlichkeit, die ist für sie ganz wichtig.
Genau. Das taucht aber dann auch immer wieder auf als Erinnerung. Also wenn ich jetzt mal so höher ins Regal greife, so ein Wort wie Heimat taucht eigentlich überhaupt nicht auf, obwohl das natürlich eine Rolle spielt in dem Roman. Und wenn für Sana vielleicht etwas Heimat ist, dann sind es vielleicht die Großmutter, die bergenden Kraft der Brüste. Könnte das sowas wie Heimat sein?
Ja, also Heimat, das ist ein Konzept, das jeder normale Mensch denkt nicht unbedingt immer über Heimat. Man denkt über Zuhause nach. Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich ich sein? Das könnte die Definition von Heimat sein. Aber dieser Heimatbegriff, der taucht, glaube ich, in normalen Gesprächen so nicht auf.
Der ist also, politisch aufgeladen.
Der ist politisch immer sehr aufgeladen schnell. Und gesellschaftlich, aber im Leben von Menschen spielt Heimat, glaube ich, keine Rolle.
Obwohl man immer so unter einem Rechtfertigungsdruck steht. Sie werden wahrscheinlich eher danach gefragt, was Heimat ist, als dass ich danach gefragt werde, oder?
Wahrscheinlich.
Am Ende liegen sich die Schwestern und die Mutter dann doch in den Armen. Auf dem Balkon stehen sie in diesem Hochhaus. Der Geliebte, der Romanheldin, wartet auf sie. Das ist eine ganz treue Seele. Und sie lassen in dem Roman offen, wie es mit Sana weitergeht. Ob sie sich von ihrer Familie auch lösen kann. Was meinen Sie, wird ihr das gelingen?
Sie schlägt der Mutter ja vor, dass sie aus dem Hochhaus ausziehen sollten. Ich glaube, Sana ist eine kluge, reflektierte Person, und weiß genau, was sie möchte. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass sie ihren Weg gehen wird. Was auch immer ihr Weg sein sollte. Aber sie macht, glaube ich, das Richtige.
Sie lebt noch in dieser Zerrissenheit. Diese Zerrissenheit macht ja auch die Spannung des Romans aus. Vielleicht noch eine Frage. Nun ist ihr Roman, weiß Gott, also wirklich keine Gebrauchsanweisungen zum Umgang mit Migranten. Das wäre jetzt ein großes Missverständnis, den Roman so zu verstehen, obwohl es doch ums Verstehen geht. Hinter jeder Auswandererfamilie steht ein ganz eigenes Schicksal. Und das gilt es, so anstrengend das ist, anzuschauen, um die Menschen zu verstehen, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dafür ist Literatur da, dass Menschen ihre Perspektive erweitern und sehen, wie andere Menschen hinter ihren vier Wänden leben und andere Menschen begreifen und dass es nicht nur darum geht, warum passen sie sich nicht an, was sowieso paradox ist, weil wir ja im Zeitalter des Individualismus leben, aber trotzdem man von den anderen erwartet, sich irgendwie anzupassen, dann ist ja auch die Frage, woran anpassen. Und ich glaube aber, dass die Geschichte eine Perspektiverweiterung bietet.
Und da ist es sehr viel sinnvoller, ihr Buch zu lesen, als sich jetzt zum Beispiel in diese vollkommen quatschige Diskussion zu stürzen, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht?
Ja.
Das ist doch verrückt, weil das ist so abgehoben und so weit weg von dem, was zum Beispiel in so einer Hochhaussiedlung stattfindet, dass man das kaum begreift, oder?
Ja, richtig, weil vor allem die Migranten jetzt in diesem Roman, die machen sich ja kaum Gedanken über den Islam. Der Islam, der spielt so im Hintergrund, aber so wirklich praktizieren tun sie ja nicht. Und das ist der Alltag vieler Muslime in Deutschland. Also das ist klar, das ist ihr Glaube und ihre Religion und das ist ein Teil ihrer Identität. Aber ich glaube nicht, dass der Islam die ganze Zeit über so dominant ist in ihrem Leben. Ich glaube, das wird erst gemacht durch diese politischen, gesellschaftlichen Diskussionen.
Vielen Dank, Karosh Taha. Beschreibung einer Krabbenwanderung, so heißt ihr beeindruckender Roman, in dem wir viel über das Leben, die Hoffnung, die Träume, die Zerrissenheiten einer kurdischen Familie aus dem Nordirak erfahren, die nach Deutschland ausgewandert ist. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten, kostet 22 Euro. Dankeschön.
Danke auch.